herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Fachzeitschrift Zahnmedizin Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema Dentale Biomaterialkunde – aktuelles Wissen für die Praxis von Markus Balkenhol und Stefan Rupf. Einleitung.
Die zahnärztliche Werkstoffkunde hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark gewandelt. Dies betrifft jedoch mehr die inhaltliche Ausrichtung als ihre Bedeutung für die tägliche Praxis. Vielerorts hat man den Eindruck, insbesondere wenn man die zunehmende Verringerung der Lehrstühle für zahnärztliche Werkstoffkunde an deutschen Universitäten betrachtet, dass die Thematik an Bedeutung verloren hat, vielleicht sogar entbehrlich geworden ist. Die Erforschung mechanischer Festigkeiten und Dauerbelastbarkeiten dentaler Werkstoffe scheint zugunsten der molekularbiologischen Auseinandersetzungen mit dem Mitochondrium einer Primatenmyokardzelle des rechten Ventrikels belanglos geworden zu sein. Doch der Schein trügt. Auch wenn die dentale Werkstoffkunde aus dem Blickwinkel vieler Mediziner nebensächlich erscheint, ist sie doch für den Therapieerfolg in der täglichen zahnärztlichen Praxis unentbehrlich. Nur durch die Kenntnis der Eigenschaften dentaler Werkstoffe und insbesondere deren korrekte Verarbeitung lassen sich orale Strukturen langfristig gesund erhalten und nachhaltige Therapieerfolge in der Zahnmedizin erzielen. In diesem Zusammenhang muss klar zum Ausdruck gebracht werden, dass auch der Stand der Naturwissenschaften, der Medizintechnik und der Werkstoffwissenschaften nicht vor der zahnärztlichen Werkstoffkunde Halt gemacht und ihre Inhalte in den vergangenen Jahren maßgeblich verändert haben. Hinzu kommt eine nicht zu unterschätzende Problematik bezüglich der Gesetzgebung. Dentale Werkstoffe fallen unter das Medizinproduktegesetz und können folglich in der Eigenverantwortung der Hersteller in den Markt eingeführt werden. Längerfristige klinische Prüfungen, die insbesondere bei neu entwickelten Werkstoffen, zum Beispiel für die Füllungstherapie, notwendig bzw. wünschenswert wären, sind leider eher die Ausnahme als die Regel. Dies hat in der Vergangenheit bereits zur Einführung von Dentalprodukten geführt, die Beschädigungen der Zahnhartsubstanz nach sich gezogen haben. Sicher ist man als Zahnarzt gut beraten, sich bei der Materialauswahl zum Beispiel von Dauerrestaurationsmaterialien an die renommierten Dentalfirmen zu halten und sich bei der Entscheidungsfindung auf die Ergebnisse klinischer Studien von Universitäten zu stützen.
Merke: Die Zulassung von Medizinprodukten erfolgt in Deutschland gemäß Medizinproduktegesetz in der Eigenverantwortung der Hersteller.
Ein weiteres Dilemma sind die immer kürzer werdenden Innovationszyklen der Hersteller, sodass die Vielfalt der verfügbaren Werkstoffe und insbesondere deren klinische Eignung und Leistungsfähigkeit kaum noch überschaubar sind. Gleichermaßen ist für den Anwender häufig nicht transparent, ob es sich bei neu eingeführten Produkten um echte Innovationen handelt oder nur um geringfügige Modifikationen bestehender Produkte. Die Normen, die für unterschiedliche Produktklassen bestehen, sind dabei wenig hilfreich, um verlässliche Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Werkstoffe zu erhalten. Denn an der inhaltlichen Gestaltung der Normen sind die Hersteller der Produkte maßgeblich mitbeteiligt, sodass man sich hier bezüglich der notwendigen Mindestwerte zur Erfüllung der Norm häufig auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt.
Merke: Die Festlegung dentaler Normen erfolgt durch ISO-Normausschüsse, in denen die Hersteller von Dentalprodukten maßgeblich beteiligt sind.
Seit vielen Jahren ist die zahnärztliche Werkstoffkunde darum bemüht, Prüfverfahren zu entwickeln, die eine verlässliche Prognose über die klinische Leistungsfähigkeit, das Verhalten und die Interaktionen von dentalen Medizinprodukten mit dem Organismus erlauben. Wenngleich es kein isoliertes Prüfverfahren gibt, welches all dies leisten würde, ist es die Summe einzelner werkstoffkundiger Parameter, die dem erfahrenen Biomaterialkundler wichtige Hinweise auf das klinische Verhalten von Werkstoffen gibt. Dies kann jedoch letztendlich aussagefähige klinische Prüfungen nicht ersetzen.
Merke: Zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit und klinischen Langlebigkeit von Dauerrestaurationsmaterialien sind klinische Prüfungen unabdingbar. Epochen der zahnärztlichen Werkstoffkunde.
Betrachtet man die Werkstoffkunde aus historischer Sicht, lassen sich drei wesentliche Epochen voneinander abgrenzen. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts ist im engeren Sinne keine strukturierte Auseinandersetzung mit zahnärztlichen Werkstoffen erfolgt. Gleichwohl zeigen Funde aus vorchristlicher Zeit, dass die Menschen bereits früh darum bemüht waren, verloren gegangene Zähne zu ersetzen. Man bediente sich der verfügbaren Materialien, zum Beispiel Metalle, Flusspferd- oder Nilpferdbein als Prothesenbasismaterial sowie Zähne von Toten. Das vermutlich berühmteste Beispiel jener Zeit ist die Prothese von George Washington, die der Zahnarzt John Greenwood für den Präsidenten herstellte. Die Prothese bestand aus einer Basis aus Flusspferdbein, in die humane Zähne eingearbeitet waren. Die erste systematische Auseinandersetzung mit der dentalen Werkstoffkunde lässt sich etwa auf den Beginn der industriellen Revolution in England datieren, deren praktische Auswirkungen Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts spürbar wurden. Diese erste Epoche kann als traditionelle zahnärztliche Werkstoffkunde bezeichnet werden und ist geprägt durch die Suche nach geeigneten Materialien für zahnärztliche Indikationen sowie die Erarbeitung von geeigneten Verfahrenstechniken. Maßgeblicher Motor dieser Zeit waren neu etablierte Prüf- und Messverfahren, die sich in etwas geändertem Design bis heute gehalten haben. Vorherrschend eingesetzte Werkstoffe waren Metalle, Legierungen, Thermoplaste, Zemente, Keramiken, Gips sowie Naturstoffe wie zum Beispiel Kautschuk. Diese Epoche ist untrennbar verbunden mit Namen wie Claudius Ashe und Samuel Stockton White, die gleichnamige Dentalfirmen gründeten, welche noch heute bestehen. In diese Epoche ebenfalls einzuordnen sind Green Wardiman Black, der die Anfänge der präventionsorientierten Präparationsformen begründete, und Charles Goodyear, der die Vulkanisation von Kautschuk entwickelte. Letztere wurde durch Thomas W. Evans im Jahr 1854 für die Herstellung von Totalprothesen nutzbar gemacht. Die zweite Epoche wurde eingeläutet durch eine wesentliche Entwicklung in der Polymerchemie. Die Synthese von Methylmethacrylat und dem daraus polymerisierten Polymethylmethacrylat durch Otto Röhm in Darmstadt im Jahr 1928. Einige Jahre später, 1936, wurden diese Werkstoffe durch Gottfried Roth durch Entwicklung des Pulverflüssigkeitsverfahrens für die Zahnheilkunde nutzbar gemacht, das sich in seinen Grundzügen bis heute für die Herstellung von Totalprothesen, Teilprothesen und kieferorthopädischen Geräten in der Zahnheilkunde gehalten hat. Diese zweite Epoche kann mit dem Begriff klinische Werkstoffkunde und dentale Technologie überschrieben werden. Sie ist geprägt durch den Einsatz synthetisch hergestellter Werkstoffe und deren chemisch-physikalische Charakterisierung. Ferner lag ein Schwerpunkt dieser Zeit in der Erarbeitung und Optimierung von Verfahrenstechniken, um die bestmöglichen Materialeigenschaften der Werkstoffe zu erzielen. Ein weiterer wesentlicher Meilenstein dieser Epoche war die Synthese des Bis-GMA durch Bowen im Jahr 1956, einem bifunktionellen hochmolekularen Monomer, welches noch heute in zahlreichen dentalen Füllungswerkstoffen und anderen Polymeren eingesetzt wird. Einige Jahre später folgte ein weiteres wichtiges Patent von Bowen, welches die chemische Anbindung anorganischer Füllstoffe an die Monomermatrix über Silane beschreibt und damit das Zeitalter der Verbundwerkstoffe einläutete.
Merke: Dentale Kompositwerkstoffe bestehen aus einem Polymer, in das anorganische Füllstoffe eingebettet sind. Die chemische Verbindung von Füllstoffen und Monomermatrix erfolgt üblicherweise durch Silane.
Ein wesentlicher Meilenstein für die prothetische Zahnheilkunde war darüber hinaus die Einführung der ersten Silikonabformmaterialien im Jahr 1955. Der Beginn der dritten Epoche lässt sich etwa auf den Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts datieren und ist geprägt durch eine zunehmende Auseinandersetzung von Dentalwerkstoffen mit dem Organismus. Dazu zählen die ersten vielversprechenden klinischen Schritte in der Implantologie, sowie auch die Beschreibung der Interaktion zwischen Biofilm und dentalen Werkstoffen. Diese Epoche kann man als dentale Biomaterialkunde überschreiben, nicht zuletzt, weil dieser Begriff ganz spezifisch die biologischen Wechselwirkungen und Interaktionen zwischen dem menschlichen Organismus und dentalen Biomaterialien beschreibt. Diese Epoche ist ferner charakterisiert durch die Erforschung von Ursache-Wirkungsprinzipien, Grundlagenforschungsthemen der Polymerchemie, Keramik und Biologie mit einem zusätzlichen Fokus auf ästhetische Aspekte. Die inhaltliche Ausrichtung ist von nun an sehr stark biologisch orientiert und ebenso geprägt durch die Entwicklung hochfester Keramiken, die über die nötigen biomechanischen Festigkeiten verfügen. Mit diesen Werkstoffen lassen sich ästhetische Rekonstruktionen herstellen, die von natürlichen Zähnen kaum zu unterscheiden sind. Im Bereich der Polymerchemie finden sich weitere Verbesserungen der Kompositwerkstoffe, die sowohl die Monomermatrix als auch Füllstofftechnologie betreffen. Siehe das Stichwort Nanotechnologie. Viele dieser Werkstoffe haben inzwischen den Status von Hochleistungshybridkomposits erreicht und sind von den Herstellern für den Einsatz im Front- und Seitenzahnbereich freigegeben. Die klinische Langlebigkeit ist jedoch an eine korrekte und präzise Verarbeitung dieser Werkstoffe geknüpft.
Merke: Aktuell sind Hochleistungshybridkomposits verfügbar, die universell im Front- und Seitenzahnbereich eingesetzt werden können, vorausgesetzt, sie werden korrekt verarbeitet.
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass es sich bei allen Werkstoffen, die wir als Zahnärzte einsetzen, per Definition um Biomaterialien handelt. Die dentale Biomaterialkunde der heutigen Zeit stellt folglich eine evolutionäre Weiterentwicklung der klassischen zahnärztlichen Werkstoffkunde dar. Sie ist inhaltlich stark geprägt durch Elemente der Biologie, der Materialwissenschaft und der Zahnmedizin. Das Element der Materialwissenschaft trägt beispielsweise wesentliche Basisinformationen zur Verarbeitung und dem Versagensmechanismus dentaler Biomaterialien bei. So ist beispielsweise die korrekte Verarbeitung von Prothesenwerkstoffen mithilfe von geeigneten Injektionsverfahren weiterhin die Voraussetzung zur Minimierung der Polymerisationskontraktion und deren Porigkeit und damit der Schaffung einer guten Kongruenz zwischen Prothesenbasis und Prothesenlager. Die Evaluierung von Versagensmechanismen bei Polymeren sowie auch insbesondere bei Zirkonoxidkeramiken lassen wichtige Rückschlüsse auf das Rissfortpflanzungsverhalten unter Kaudruckbelastung zu, wobei die korrekte Bearbeitung der Werkstoffe vor Insertion in den Patientenmund eine wichtige Rolle spielt. Die Voraussetzung für den klinischen Erfolg der Anwendung dentaler Biomaterialien ist letztendlich eine solide Basis der materialwissenschaftlichen Entwicklung, die biologisch-medizinische Aspekte ebenso berücksichtigen muss wie biomechanische Gesichtspunkte. Auf dieser Basis aufbauend ist die korrekte klinische bzw. labortechnische Verarbeitung bzw. Anwendung der Biomaterialien wesentlich, um langzeitstabile Rehabilitationen mit dentalen Medizinprodukten zu erzielen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass neben den Werkstoffen und deren Verarbeitung auch individuelle Einflussfaktoren beim Patienten negative Reaktionen auslösen können. Patienten mit sogenannten Materialunverträglichkeiten bedürfen dabei oft einer interdisziplinären Diagnostik und Betreuung, da neben rein biologischen Komponenten auch eine psychische Beteiligung möglich ist. Die klinisch-praktische Bedeutung der dentalen Biomaterialkunde soll im Folgenden anhand einiger konkreter Beispiele beschrieben werden.
Bedeutung der Biomaterialkunde für die tägliche Praxis. Keramik.
Die gestiegenen Ansprüche der Patienten an eine natürliche Ästhetik haben die Entwicklung vollkeramischer Restaurationen weit vorangetrieben. Untrennbar damit verbunden ist der Einsatz von CAD/CAM-Technologien zur Herstellung von Gerüsten oder kompletten vollkeramischen Restaurationen, die heutzutage vorwiegend aus hochfesten Zirkonoxidkeramiken hergestellt werden. Jedoch ist die Anwendung dieser Werkstoffe nicht ganz ohne Tücke. Klinisch beobachtete Chippings der Keramik lassen auf Probleme schließen, die entweder materialimmanent oder verfahrenstechnisch bedingt sind. Wie Kerschaum und Mitarbeiter zeigten, scheint die Bearbeitung des Zirkonoxidgerüsts eine zentrale Rolle einzunehmen, sowohl was die Dimensionierung des Gerüsts als auch die Korrektur mit Schleifkörpern betrifft. Als ungünstig erweist sich insbesondere das Trockenschleifen von Gerüsten mit groben diamantierten Schleifkörpern, da hierdurch Mikrorisse in der Oberfläche entstehen. Bei Belastung können diese Risse fortschreiten und bei ungebremstem Risswachstum die gesamte Keramik durchziehen, mit der Folge partieller oder totaler Delaminierungen.
Merke: Die Dimensionierung und Bearbeitung von Zirkonoxidgerüsten nimmt maßgeblichen Einfluss auf die Frakturanfälligkeit der fertigen Vollkeramikrestauration. Reparatur von Komposits.
Die Weiterentwicklung moderner Hybridkomposits und auch Nanokomposits machen diese Werkstoffe für viele Indikationen zum Therapiemittel der Wahl. Dies betrifft sowohl direkte Füllungswerkstoffe wie auch die Werkstoffe zur Herstellung temporärer Kronen und Brücken. Letztere müssen zum Teil mehrere Monate in situ überdauern, insbesondere dann, wenn im Rahmen der expektativen Diagnostik die Erhaltungswürdigkeit bzw. die Erhaltungsfähigkeit von Pfeilerzähnen abgeschätzt werden soll. Während der Funktionsphase oder bereits bei ihrer Herstellung kann es zu Frakturen oder Beschädigungen kommen. Während bei Einzelkronen die Neuanfertigung in vielen Fällen der effektivere und schnellere Weg ist, kann bei umfangreichen prothetischen Arbeiten die Reparatur temporärer Rekonstruktionen wirtschaftlicher und sinnvoller sein. Die Anbindung an gealterte Proben ist dabei recht problematisch. Üblicherweise sind ausschließliche Anrauung und Säuberung der Oberfläche zwischen Basis- und Reparaturmaterial nicht ausreichend, um einen dauerhaft belastbaren Verbund zu erzielen. Im Rahmen von Laborstudien haben sich als Reparaturliquid Substanzen auf der Basis eines herkömmlichen Schmelzadhesivs mit Aceton bewährt. Diese werden nach Anrauen der Oberfläche aufgetragen und lichtgehärtet, bevor ein herkömmliches Füllungskomposit als Reparaturmaterial aufgetragen wird.
Merke: Die Reparatur von Kompositwerkstoffen nach längerer Liegedauer ist problematisch und erfordert die Anwendung spezieller Reparaturliquids. Schmelz-Dentin-Adhäsion.
Die Wirksamkeit und Handhabungsempfindlichkeit in Entwicklung befindlicher Schmelz- und Dentinadhäsive kann aus ethischen Gründen nicht in vivo durchgeführt werden. Hier haben sich in vitro Verbindungsfestigkeitsprüfungen bewährt, die eine gute Abschätzung der Verarbeitungsparameter erlauben. So kann zum Beispiel bei akzidenteller Übertrocknung des Dentins zur Wiederbefeuchtung ein Präparat aufgetragen werden, welches als wirksame Bestandteile Glutaraldehyd und HEMA enthält. Selbst ein durch die Übertrocknung kollabiertes Kollagennetzfaserwerk wird durch das Präparat rehydriert, sodass die Anwendung von Adhäsiven, die ein sogenanntes Wet Bonding benötigen, folgenlos durchgeführt werden kann.
Merke: Die akzidentelle Übertrocknung des Dentins erfordert, bei Anwendung von Wet Bonding Adhäsiven, eine Wiederbefeuchtung des Dentins. Alginate.
Auch bei so banal erscheinenden klinischen Fragestellungen wie der korrekten Lagerung von Alginaten kann die Biomaterialkunde einen wertvollen Beitrag leisten. So wirken sich sehr unterschiedliche Lagerbedingungen einer Alginatabformung nach neuesten Erkenntnissen in Abhängigkeit des verwendeten Alginats sehr unterschiedlich auf die Dimensionstreue aus. Während die meisten Alginate aufgrund von Hysteresephänomenen unter allen Lagerbedingungen zur Schrumpfung neigen, kommt es bei einigen Alginaten zu erheblichen Quellungsphänomenen und in der Folge zu nicht vorhersehbaren Dimensionsänderungen. Letzteres kann die Passgenauigkeit von zum Beispiel kieferorthopädischen Geräten in erheblicher Weise beeinträchtigen.
Merke: Die Dimensionsänderung von Alginatabformungen hängt maßgeblich sowohl von den Lagerbedingungen als auch von dem verwendeten Alginat ab. Biofilmbildung.
Die Biofilmcharakterisierung auf zahnärztlichen Biomaterialien ist ein junges Forschungsgebiet, welches wichtige Hinweise über die Interaktion von zahnärztlichen Biomaterialien mit der oralen Flora gibt. Alle Grenzflächen von Festkörpern mit biologischen Flüssigkeiten unterliegen dem Phänomen der Biofilmbildung. In der Mundhöhle vollzieht sich die Etablierung von Biofilmen sowohl auf natürlichen als auch auf künstlichen Oberflächen. Hier können mehrere Phasen unterschieden werden. Basis der Biofilmbildung stellt die Adsorption von Speichelproteinen dar. Muzine und Glykoproteine formen die sogenannte erworbene Pellikelschicht innerhalb weniger Minuten nach einer Reinigung intraoraler Festkörperoberflächen. Die unspezifische und spezifische mikrobielle Besiedlung exponierter Oberflächen in der Mundhöhle erfolgt innerhalb weniger Stunden. Durch mikrobielles Wachstum und Koadhärenz weiterer Mikroorganismen bildet sich die sogenannte Plaque aus. Auf Basis dieses Wissens ist es zukünftig gegebenenfalls möglich, dentale Biomaterialien oder Oberflächen in einer Weise zu verändern, die einer Akkumulation von Plaque entgegenwirken kann bzw. im Sinne der oralen Gesundheit positiv beeinflussen und damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Präventionskette zu etablieren.
Merke: Die Biofilmbildung auf natürlichen oder alloplastischen Oberflächen in der Mundhöhle ist ein natürlicher Prozess, der in mehreren Phasen abläuft. Durch mikrobielles Wachstum und Koadhärenz weiterer Mikroorganismen bildet sich aus dem initialen Biofilm die sogenannte Plaque. Konklusion:
Die Inhalte der dentalen Biomaterialkunde haben sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Auf ihrem Weg von der sehr stark mechanisch orientierten Werkstoffkunde stellt sie aktuell eine interessante Kombination aus biophysikalischen, biochemischen und biologischen Elementen dar, deren Ergebnisse für den klinischen Erfolg in der täglichen Praxis unentbehrlich sind. Die Kenntnisse der dentalen Biomaterialkunde geben dem Praktiker im klinischen Alltag wichtige Hinweise zur korrekten Verarbeitung dentaler Biomaterialien und zu deren Interaktion mit oralen Strukturen und stellen damit die Basis für eine erfolgreiche zahnmedizinische Therapie dar. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.